ARD.
SWR Kultur. Feature.
Mehr läuft im Moment nicht. Interessanter wird es dann, wenn wir gleichzeitig sanieren und den Rückbau starten. Ja, weil wir immer eine Pufferzone von 4-5 Etagen haben. Oben drüber wird systematisch rückgebaut und wir sanieren nach unten hin weiter.
Wie lange braucht denn Ihr Team für die Sanierung einer Wohneinheit?
Wir sprechen von Etagen. Wenn alles gut läuft, brauchen wir eine Woche. Wir müssen schneller sein wie der Abbruch, weil der ist schnell. Ja.
»18 Etagen Abriss. Wie Wohnraum vor die Hunde geht«, Feature von Sascha Wundes.
Ein Hochhaus wird zurückgebaut. 18 Etagen werden dem Erdboden gleichgemacht. 102 Wohnungen verschwinden. Das Hochhaus kann nicht gesprengt werden. Zu dicht ist die Nachbarbebauung.
Wir brechen das Gebäude eben in mehreren Phasen ab. Das Gebäude ist 52 Meter hoch. Die äußeren Fassadenplatten, die heben wir mit einem Kran ab. Das heißt, die kriegen einfach ein paar Löcher. Dort werden sie dann an ein Seil gehängt oder an eine Kette. Und der Kran hebt die dann sozusagen raus. Die ganzen Innenwände, die brechen wir mit Minibaggern ab. Und so arbeiten wir uns dann langsam von oben nach unten fort.
»2021 steht das Hochhaus Kielstraße 26 in der Dortmunder Nordstadt noch. Heute ist es verschwunden. Die Menschen, die hier gewohnt haben, sind schon lange auf und davon. Was ist da passiert? Die groben Fakten.
Baubeginn des Hochhauses Kielstraße ist 1969. Nach 3 Jahren Bauzeit kommt es 1972 zum Erstbezug. In den kommenden 2 Jahrzehnten läuft alles gut. Die Wohnungen sind bezahlbar und beliebt. Aber 1992 wird das Hochhaus privatisiert. Und schnell kommt es zu Problemen. Es fehlt an Geld für die Instandhaltung. Die ersten Mieter ziehen aus. Die Kielstraße wird zur Schrottimmobilie. Die Bild-Zeitung titelt Horrorhaus. Nur 10 Jahre später, 2002, wird das Hochhaus geräumt. Die unteren Etagen werden zugemauert. Was folgt, sind 2 Jahrzehnte Leerstand und Verwahrlosung.
Also es gibt diese Trennung Nordstadt und südliche Bereiche in Dortmund schon ganz lange. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass die Bahnlinie den Norden und den Süden trennt und hier der nördliche Stadtteil, Innenstadtteil, eben auch sehr arbeitergeprägt war durch die Industrieanlagen, die man auch hier hatte. Und es war eben ein klassisches Arbeiterviertel. Es war auch ein Viertel, das immer schon Integrations- und Ankunftsviertel war.
18 Etagen Abriss mit Susanne Linnebach, Amtsleiterin für Wohnen und Stadterneuerung, Stadt Dortmund.
Und man wollte damals auch in den 70er Jahren schon die Nordstadt aufwerten. Und das hat man dann durch attraktiven, modernen Wohnungsbau gemacht. Und das Hochhaus war eben damals der Stand der Dinge. Das war das moderne Wohnen.
Das moderne Wohnen in den 70er Jahren. Ein eigenes Badezimmer mit Toilette und nicht auf halber Treppe. Zentralheizung, Fernwärme, Aufzüge, Zimmer im modernen Zuschnitt.
Grundriss 1 mit 88 Quadratmetern. Wohnen 22,8 Quadratmeter. Eltern 15,3. Kind 13,4. Kochen 9,9. Essen 6,1, Bad 6,5, Lodger 5,2, Flur 5,6, Diele 3,2 Quadratmeter.
Also als die fertig waren, 72, 73, waren die
bei Mietern durchaus beliebt. Das war Neubau. Und die Mieter sind da gerne eingezogen. Es war ja öffentlich geförderter Neubau. Das heißt, die Kaltmiete war gedeckelt. Und es war für viele bezahlbar und tragbar.
Es verschwinden 102 Wohnungen, die auch heute noch bewohnt werden könnten. Was hat dazu geführt, dass diese Wohnungen dem Mietmarkt und den Mietern verloren gegangen sind? Was ist ab 1992 genau passiert, dass nur 10 Jahre nach der Privatisierung das Hochhaus geräumt werden musste? Das Hochhaus Kielstraße 26 stand in Dortmund, hätte aber auch in jeder anderen Stadt stehen können.
Auf der Baustelle. Abrissbeginn in 3 Wochen.
18. Etage. Während die Kielstraße außen eingerüstet wird, beginnt innen die Schadstoffsanierung.
Also, bevor abgerissen wird, wird saniert, ja?
Genau, das ist eine Grundverpflichtung, dass eben die Schadstoffe nicht wieder in den Wertstoffkreislauf zugeführt werden.
18 Etagen Abriss mit Andreas Große-Holz. Fachbereichsleiter städtische Immobilienwirtschaft, Stadt Dortmund.
Der abgebrochene Beton, der kommt ja in eine Recyclinganlage, das heißt, der wird ja wiederverwendet. Und wenn da jetzt dann noch Asbestfasern dran wären, dann würden sie die eben in die neuen Baustoffe wieder einbringen, in einer geringeren Konzentration, aber es wäre dann letztendlich alles kontaminiert. Deshalb sind wir verpflichtet, eben sämtliche Schadstoffe vorher auszubauen.
Also selbst wenn das hätte gesprengt werden können, hätte das vorher saniert werden
genau.
müssen. Ja?
Genau. Auch gesprengte, zu sprengende Gebäude werden vorher schadstoffsaniert.
Bevor das Hochhaus verschwindet, wird es saniert. Etage für Etage. Das geschieht in der gleichen Intensität, als würden die Wohnungen anschließend wieder bewohnt. Jetzt, kurz vor dem Ende, kurz vor dem Abriss wird sich gekümmert. Bevor die Bagger Wände einreißen, sieht es aus, als würde morgen jemand einziehen. Schlüssel fertig. Besen rein.
Es geht alles nach Reihe. Immer nach Reihe. Ja, Fußboden schleifen, Wände schleifen, Decke vorbereiten, dann Wasser hinterher. Grob- und Feinreinigung. Vor der Messung, dann Messung aufbauen, Freigabe vom Institut, nächste Etage.
18 Etagen Abriss mit Josef Vogel, leitender Schadstoffpolier der Baustelle Kielstraße 26. Firma AWR Abbruch.
Ich saniere diese Wohneinheiten von oben nach unten und übergebe das dann, die Etagen gebe ich dann im Rückbau. Damit ich in Ruhe sanieren kann und der in Ruhe abbrechen kann weiter. Also systematischer Rückbau.
Wann werden die anfangen mit dem Abbrechen?
Ja, so wie es scheint, wahrscheinlich 2, 2,5 Wochen, 3 Wochen. Mhm. Wenn das Gerüst oben ist und alles in Ordnung ist. Mhm. Einen Moment. Ja, bitte.
Drei. Puffergeschosse und 4 Etagen tiefer können wir dann noch weiter Schadstoffsanierung machen. Wobei wir jetzt schon die Hälfte des Gebäudes schadstoffsaniert haben. Das heißt, da ist mehr als genug Puffer schon eingebaut.
18 Etagen Abriss mit Klaus Brückmann, Projektleitung Abriss. Und Andreas Große-Holz, städtische Immobilienwirtschaft.
Ich glaube, den Puffer brauchen wir ja auch für die statische Unterstützung der Decken. Ne? Da muss ja durchgestützt werden. Genau. Eine statische Abstützung für den Bagger, der dann oben in der Abbruchebene arbeitet, dass der nicht nach unten durchfällt.
Hintergrund? Die Privatisierung. Der Verkauf an Kleinanleger.
Also Feber hat nicht auf Teufel komm raus verkauft.
1990 war die Feber AG mit 130.000 Wohnungen das größte deutsche Immobilienunternehmen. Die meisten dieser Wohnungen lagen im Ruhrgebiet. Damals nicht der beste Standort für Immobilien. Deshalb hat die Feber AG ab den 90er Jahren beschlossen, dass ihre Standorte diversifizieren muss und hat viele Wohnungen im Ruhrgebiet verkauft.
Sie hatten so ein Konzept, da wo es große Mengen sind, reden Sie mal mit dem Land und den Kommunen darüber. Nach dem Motto, wir wollen es loswerden, wenn ihr uns irgendein Angebot macht, gucken wir uns das an.
18 Etagen Abriss mit Rainer Stücker. Ab 1988 Rechtsberater des Mietervereins Dortmund. Von 1998 bis 2020 Geschäftsführer.
Das war für Scharnhorst und für den Klarenberg war das eigentlich sehr gut. Und die kleineren Objekte, wie die Kielstraße mit 100 oder in Marken gab es was mit 300 Wohnungen, die sind einfach so vertickt worden. An irgendwen, irgendwie, diejenigen, die das meiste Geld geboten haben. Da ist dann immer die Unsicherheit, wie seriös oder unseriös sind die neuen Eigentümer. Und das ist in der Geschichte dann völlig daneben gegangen.
Und die Kaufpreise und die Mieteinnahmen standen schon zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht im Verhältnis.
18 Etagen Abriss mit Sebastian Kröger, Abteilungsleiter Stadterneuerung und Quartiersentwicklung, Stadt Dortmund.
Und es waren eigentlich auch nicht wirklich Kapitalanleger, sondern Leute, die ein bisschen was auf die Seite gelegt haben, das investiert in ja, diesen nicht besonders guten Immobilienkauf. Und ein Teil der Eigentümer ist also nach und nach finanziell umgekippt, also sprich ist in Insolvenzen geschlittert. Da hängen teilweise Familientragödien fast dahinter, weil diese Immobilienkäufe teilweise das ganze Leben von Einzelnen umgekrempelt haben, die sich ja auch 20 Jahre danach davon eigentlich überhaupt nicht erholt haben. Weder finanziell noch in Bezug auf Familienhintergründe, weil das teilweise Ehen und Familien zerrüttet hat.
Betreff: Verkauf des Hochhauses Kielstraße 26.
Aus einem Brief des Mietervereins Dortmund an Feber Wohnen vom 15. Oktober 1992.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Oktober 1992 wurde erstmals bekannt, dass Sie das Hochhaus Kielstraße 26 mit bekanntlich 102 langfristig gebundenen Sozialwohnungen verkaufen wollen. Im vergangenen Februar wurde dann bekannt, dass ein Herbert W. aus der Nähe von A. als Erwerber feststehen würde. Bereits im Frühjahr sollte alles über die Bühne sein. Ihnen lag ein nur unwesentlich niedrigeres, aber betriebswirtschaftlich vernünftigeres Angebot der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft vor. Sie behalten sich aber das Recht freier Unternehmensentscheidungen vor und suchen jetzt nach einem neuen privaten Investor. Ein fragwürdiges Recht, denn Ihnen ist bekannt, dass sich mit dem Haus Kielstraße 26 kein Geld verdienen lässt, außer es würde jemand ein Abschreibungsobjekt zur Verringerung der Steuerschuld benötigen. Ihnen ist auch bekannt, dass das nicht unproblematische Hochhaus in der Nordstadt nur durch eine sachkundige und langfristig planende Wohnungsverwaltung beherrschbar bleibt. Uns ist kein Fall bekannt, dass ein Privatinvestor einen vergleichbaren Wohnungsbestand betriebswirtschaftlich erfolgreich und gleichzeitig sozialverträglich führt. Mit freundlichen Grüßen.
Zum Zeitpunkt des Verkaufes lebten dort viele Mieterinnen und Mieter, die seit Errichtung da gewohnt haben und die gerne da gewohnt haben. Und auch das war dann nachher der Konflikt, auch unbedingt eigentlich bleiben wollten trotz allem und immer gehofft haben, dass irgendwer kommt, der das Ding wieder flott macht, weil wieso sollte denn das nicht funktionieren?
2001, auf dem Höhepunkt der Krise in der Kielstraße 26, galt der Wohnungsmarkt als entspannt. Die Argumentation der Kommune war, die Mieter können ja ausziehen. Es gibt genug Alternativen zur Kielstraße 26. Eigentlich brauchen wir diese 102 Wohnungen nicht.
Guten
auf der Baustelle. Sanierung und Abriss der oberen Etagen.
14. Etage. Das Hochhaus ist jetzt komplett eingerüstet. Die oberen 10 Etagen sind schadstoffsaniert und bereit für den Abbruch. Und der hat bereits begonnen. Die oberen 4 Etagen sind abgerissen.
Ja, machen wir Aufzug?
Warum nicht? Na klar.
Ja, den Luxus nehmen wir natürlich mit.
Einfach nach der Seite gucken. Immer wenn man ein bisschen Höhenangst hat, immer das Gebäude bei der Fahrt angucken, nicht ins Freie. Dann ist es beruhigend, das ist nicht weit, man ist ein bisschen sicher, dass man könnte zur Not.
In welche Etage fahren wir denn jetzt hier vor?
Wir fahren jetzt in die 13.
Zum Abbruch steht ein Minibagger auf den Geschossdecken. Der hat eine Zange vorne dran, der zerbeißt die Betonwände. Und die Fassadenplatten selber, da werden zwei Löcher reingemacht. Dann kommt ein Schluff dran vom Kran, dass sie gesichert ist. Und dann werden die Dorne abgeflext und dann kann die abgehoben werden. Und die wird dann unten vom großen Bagger zerbissen und das Eisen rausgesammelt mit dem Magnet und eben getrennt.
Also die Etage ist schon für den Abbruch freigegeben normalerweise.
Ist ja eigentlich ein bisschen schade, ne? So, dass es abgerissen wird, weil jetzt im Fußball.
Ja, saniert hätte so und so werden müssen. Wenn Sie die Wohnung wieder weitervermieten möchten, das kauft ja keiner. Der weiß, es ist Schadstoff drin. Ja.
Aber jetzt ist er weg.
Jetzt ist weg, ja. Aber gucken Sie, diese alten Gipswände, die früher verbaut wurden, die haben Feuchtigkeit gezogen über die Jahre. Die Feuchtigkeit kriegen Sie nicht mehr raus. Da ist vielleicht sogar ein Schimmelanteil jetzt schon drin. Das steht so lange leer. Wenn dann hätte das, wenn die Leute rausgezogen sind, gleich danach saniert werden müssen und dann hätte man wieder neu hier drinnen wohnen können.
Hintergrund: Ein Haus rutscht in die Krise.
Sind Gott sei Dank hartnäckig. Deshalb war es tatsächlich so, dass das von 94, 95 bis 1999, 2000, da wurde so langsam kritisch. Aber eine ganze Zeit lang ist halt nichts, es ist nichts repariert worden oder es ist nur notdürftig repariert worden. So Müller pur, Fernwärme ist bezahlt worden. Also lief das Ding weiter, es kam ein bisschen runter. Aber dann lief das alles weiter auf und dann war eigentlich zwei Jahre, anderthalb Jahre, bevor es dann nachher leer war, war dann absolute Krisensituation.
Absolute Krisensituation, akuter Gefährdungszustand. Fassadenplatten fallen runter. Zum Schutz der Bewohner wird der Eingang eingerüstet, aber der Gerüstbauer kann nicht bezahlt werden. Der Mieterverein Dortmund springt ein. Die Aufzüge gehen kaputt, aber es gibt kein Geld für Reparaturen. Treppen steigen bis in die 18. Etage.
Es gab damals in der Phase 1 bei der Stadt Dortmund, damals war ja Langemeier noch Oberbürgermeister, einen sehr harten Kurs zu sagen, nein, wir gehen da nicht rein. Wenn wir da reingehen müssen, dann müssen wir ja überall reingehen.
18 Etagen Abriss mit Rainer Stücker. Mieterverein Dortmund.
Es gab eine gnadenlos harte Haltung, keinen Präzedenzfall zu schaffen. Und deshalb gab es null Bereitschaft seitens der Stadt Dortmund, mit Geld reinzugehen, um das Ding am Laufen zu halten.
Häuser müssen bewohnt werden. Gebäude müssen in Betrieb bleiben. Wenn ein Haus leer steht und es wird sich nicht darum gekümmert, dann geht das Haus kaputt. Legionellen und Bakterien in den Wasserleitungen, Feuchtigkeit und Schimmel in den Wänden. Wenn Wohnraum leer steht, geht er vor die Hunde.
Also man hätte natürlich viel da machen müssen, auch um das quasi an heutige Anforderungen irgendwie anzupassen, was zum Beispiel jetzt Wärmeschutz auch angeht und Isolierung.
18 Etagen Abriss mit Jonathan Schmalhör, Architekt.
Aber es ist halt ein Abwägungsprozess. Wie viel kostet es, diese graue Energie quasi jetzt zu entfernen?
Graue Energie. Die Menge an CO2, die für den Bau eines bestehenden Gebäudes aufgewendet wurde.
Dann die Entsorgung von den Materialien. All diesen Kram muss man ja gegenrechnen zu dem, was kostet es quasi, das jetzt irgendwie neu zu machen oder wie viel Wohnraum schaffen wir, wenn wir quasi so und so viel jetzt noch investieren müssen. Rein vom Rohbau hätte es auf jeden Fall geklappt.
Und jetzt noch einmal alles auf einen Blick. 1969.
Baubeginn. Bauherrin ist die Rheinisch-Westfälische Wohnstätten AG.
1972.
Fertigstellung als höchstes Wohnhaus in Dortmund. Die Kielstraße 26 als Big Beautiful Building.
1973.
Erstbezug von 102 geförderten Wohnungen.
1993.
Privatisierung und freier Markt. Die Eigentümerin Feber Immobilien verkauft das Hochhaus an Herbert W. aus dem Raum A. Herbert W. aus dem Raum A verkauft das Hochhaus an ein Konsortium aus drei Rechtsanwälten aus dem süddeutschen Raum. Das Konsortium aus drei Rechtsanwälten aus dem süddeutschen Raum verkauft die 102 Wohnungen an 44 Einzeleigentümer.
Ab 1993
Sanierungsbedarf, Abwärtsspirale, Krisensituation. Die ersten Mieter ziehen aus.
2001.
Die Hausverwaltung steigt aus. Heizungs- und Warmwasserversorgung werden eingestellt.
2002.
Das Hochhaus Kielstraße 26 wird von der Stadt Dortmund geschlossen. Die unteren Etagen werden zugemauert.
Und da sieht man ja richtig gut, was passiert, wenn man Dinge einfach, also wenn man den Wohnungsmarkt in private Hand gibt. So, die Wohnungen wurden einzeln verkauft, die Leute sind weggezogen, die Leute waren nicht mehr erreichbar, das Ding ist zerfallen, weil sich niemand gekümmert hat.
18 Etagen Abriss mit Darius, Mitglied des Dortmunder Designerkollektivs Unterdruck.
Während das andere, das in genossenschaftlicher Hand war, halt super funktioniert und da eigentlich irgendwie ein toller Wohnort ist, der ja gut renoviert ist, wo man gut leben kann. Und was ich auch ganz spannend finde, wofür das Horrorhaus ein Symbol war immer, ist ein Symbol für Wohnungspolitik. Wenn man sich anguckt, damals wurden zwei Türme gebaut, gegenüber der in der Hand der Dogewo liegt, in der Genossenschaft. Und dann eben der komplett in Privatbesitz verkauft wurde.
Auf der Baustelle. Der Abriss ist in vollem Gang.
12. Etage. Jeden Tag werden Container mit Beton und Stahl abtransportiert. Jede Woche wird die Kielstraße 26 eine Etage kürzer.
Das Hochhaus Kielstraße 26 hat einen Zwilling. Er steht auf der anderen Straßenseite. Die Wohnungen haben exakt denselben Grundriss. Die Kerntürme sind völlig identisch. Zeitgleich gebaut ist der Zwillingsturm in Händen der gemeinnützigen Dortmunder Wohnungsbaugesellschaft Dogewo. Die Wohnungen sind begehrt. Es gibt eine Warteliste von Bewerbern. Die Aussicht aus dem 18. Stock ist beeindruckend. Auch auf die Baustelle Kielstraße 26, die 150 Meter Luftlinie entfernt ist.
Ja, wir sehen ein gekapptes Hochhaus. Eigentlich treppt sich das Volumen ja nach oben hin ab, um da so ein Spiel in den Volumen herzukriegen. Und jetzt ist es quasi ab dem 12. Geschoss abgeschnitten. Wir sehen es, dass es eingerüstet ist. Ich glaube, dahinter sieht man noch, dass es Fassadentafeln gibt. Und dann ist es oben eine glatte Ebene, da steht ein Container drauf, einige Einbauarbeiter. Und zwei Bagger fressen sich da quasi so ins Fleisch rein.
18 Etagen Abriss mit Architekt Schmalhör und Projektleiter Brückmann.
Also wir haben angefangen mit anderthalb Wochen
pro Etage und auf eine Woche pro Etage haben sie es beschleunigen können. Haben aber keinen Mehreinsatz, sondern ist einfach der Weg nach unten wird kürzer, der Kran ist schneller. Genau.
Ja, richtig Material, also richtig viel Masse, die da wieder bewegt wird. Und das ist jetzt aus klimatischer Sicht eigentlich immer nicht so gut, wenn man so viel machen muss. Und man hört ja richtig, wie die da ackern drüben. Zeigt ja schon, was da an Kraft aufgewendet werden muss, um diesen riesen Betonklotz wieder rückzubauen.
Hintergrund: Fördermittel für den Abriss.
Aber wir reißen es ja nicht ab, weil wir den Wohnraum nicht für zeitgemäß halten. Also man sieht ja am Zwillingsturm, das sind gut vermietbare Wohnungen.
18 Etagen Abriss mit Susanne Linnebach, Amt für Wohnen und Stadterneuerung.
Wir haben es ja gekauft und haben verhandelt mit dem Hintergrund, wir reißen es ab und es kommt eine öffentliche Nutzung hin. Das ist die Vereinbarung, die wir auch mit den finanzierenden Banken getroffen haben. Und wir bekommen Fördermittel für den Aufkauf und für den Abriss und die sind eben an die öffentliche Nutzung gebunden. Sonst hätte man sicherlich auch die Frage stellen können, warum nutzt man das Gebäude nicht als Wohngebäude?
Man hätte die Kielstraße 26 also durchaus weiter als Wohngebäude nutzen können. Denkbar wäre auch gewesen, nach dem Abriss der Kielstraße auf dem Grundstück neuen Wohnraum zu schaffen. Allerdings wäre dann die Finanzierung über öffentliche Mittel weggefallen und die Stadt hätte wesentlich mehr für den Ankauf der Kielstraße 26 ausgeben müssen.
Das wäre tatsächlich so gewesen, wenn die Stadt Dortmund Geld dann reingesteckt hätte, hätte es zur damaligen Zeit keine Förderprogramme dafür gegeben. Das darf man den Menschen da draußen gar nicht erzählen, wie kommunale und oder öffentliche Verwaltung eigentlich funktioniert.
Die Stadt oder die Kommune entscheidet, was wie gemacht werden soll. Finanziert werden diese Entscheidungen dann zu 80% durch Bundes- und Länderprogramme oder durch EU-Förderung. Wofür man keine Finanzierung bekommt, hat kaum eine Chance.
Irgendwie habe ich mich damit, glaube ich, abgefunden habe ich mich damit nicht. Aber wir haben ja wirklich diese Situation erlebt, dass die Stadt Dortmund gesagt hat, wir haben kein Geld für die Mieter. Und das ist also schon noch das größte Ärgernis, dass sie das zu 100% so durchgezogen haben damals.
18 Etagen Abriss mit Rainer Stücker, Mieterverein Dortmund.
So, und das war dann schon bitter. Sondern in der Phase, als noch 60% der Wohnungen belegt waren, gab es kein Geld. Als das Ding leer war, gab es ein Landesförderprogramm zur Vorbereitung des Abrisses in schwierigen Situationen.
Auf der Baustelle. In 4 Wochen bodengleich.
Nach der langwierigen Schadstoffsanierung geht alles ganz schnell. Kann man noch von einem Hochhaus sprechen, wenn nur noch 5 Etagen davon übrig sind?
So, lass ganz langsam ab, Peter. Zieh noch mal an. Musst ein bisschen kippen, Katze ein bisschen vor. Stopp und Katze vor. Jawohl, Peter, super. Lass noch mal runter.
18 Etagen Abriss. Mit Josef Vogel.
Lass mal runter, Peter.
Leitender Schadstoffpolier.
Okay, Peter, bist frei.
Ja, ja.
Ohne Funk geht nicht. Du musst mit dem Kranfahrer, mit dem Abbruchpolier, mit dem Baggerfahrer und mit dem Sanierungspolier verbunden sein.
Total nach Plan. Also dadurch, dass sie dieses etagenweise arbeiten, kann man eigentlich schon genau sagen, wann sie unten ankommen. Ja.
Und wann ist das?
Ja, das ist jetzt in 4 Wochen werden sie bodengleich sein.
18 Etagen Abriss mit Klaus Brückmann, Bauingenieur, Projektleitung Abriss Kielstraße 26.
Kann sein, dass man die letzten zwei Etagen, da kommt man dann sowieso mit dem großen Bagger dran, der hier unten steht. Und dann könnte man das Gerüst komplett zurückbauen und dann würde er die letzten zwei Etagen würde er sich durchknabbern. Ne?
Der Durchknabbern hört sich immer so wie so ein Meerschweinchen an.
Ja, ist im Prinzip auch so. Ne? Das sind diese Hydraulikzangen, die da einfach in die Wand greifen und dann wird das wirklich zerbröselt, der Beton.
Ich saß immer voll gerne bei diesen Tischtennisplatten. Da waren so zwei, drei Bänke und das war irgendwie ein verrückter Ort, um einfach mal abends abzuhängen.
18 Etagen Abriss mit Darius. Designer-Kollektiv Unterdruck.
Ich habe mich immer so ein bisschen an La Haine erinnert, dieser französische Film über so ein Banlieue. Irgendwie die gleiche Ästhetik. Sitzt auf so einer Betonplatte, um einen herum sind Betonhäuser. Das ist irgendwie so karg und trist.
Ja, zwei Wochen hast du noch Zeit.
Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Es sind da noch 5 Etagen oder so übrig. Also jetzt ist es ein bisschen vorbei. Das ist, Das ist vorbei. Und es ist im Endeffekt schade, dass sie es nicht gesprengt haben, weil das wäre, glaube ich, ein Riesen-Event in der Nordstadt geworden, wenn sie es gesprengt hätten. Ich glaube, mit einer Sprengung hätte das wäre ein richtiges Volksfest. Richtig Party in der Nordstadt.
Hintergrund: Nach dem Desaster kommt die Kunst.
Zu dem Projekt bin ich gekommen, eigentlich durch eine Auftragsarbeit von der Stadt Dortmund. Das heißt, ich hatte tatsächlich einen Auftrag für damals noch 8 Fotos, die ich von innen von diesem Hochhaus machen sollte. Die Hauptarbeit von den Interieuraufnahmen hat zum Jahreswechsel 18/19 stattgefunden. Das heißt, es war meistens sehr, sehr kalt und zugig, weil alle Fenster gefehlt haben, Türen so zugeschlagen sind und so. Und ich war eigentlich also komplett in Wintermontur mit Handschuhen da drin.
18 Etagen Abriss mit Sebastian Hopp, Architekturfotograf.
Und dann war ja eine ganze Weile nichts passiert, bis dann klar war, dass das wirklich abgerissen wurde. Und dann war ich eigentlich erst wieder drin, als das Gebäude komplett leergeräumt war. Vorher bin ich durch Müll gestiefelt und wirklich so mit im Prinzip Bauhandschuhen, weil es wirklich ekelhaft war.
Nur weil die offiziellen Mieter ausgezogen sind und die unteren Etagen zugemauert waren, heißt das nicht, dass niemand in der Kielstraße gewohnt hat. Im Gegenteil. 20 Jahre lang haben Menschen hier gelebt. Drogenabhängige, Obdachlose. In teilweise möblierten Wohnungen, aber unter prekären Bedingungen. Ohne Strom und Wasser. Ganze Etagen wurden für die Notdurft benutzt. Graffitis bedecken den Großteil der Balkone und Teile der Fassade. Am Ende verteilen sich 85 Tonnen Sperrmüll und Unrat auf den 18 Etagen. 50 Männer brauchen eine Woche, um alles rauszuschaffen.
Und danach bin ich eigentlich in besenreine Wohnungen gelaufen. Also die hätten auch so fast irgendwie so Mieterwechsel sein können, bis auf dass die Scheiben fehlen und die Türen und so. Aber das war total skurril, weil plötzlich alles weg war und alles mehr oder weniger sauber war und es nicht mehr so ekelhaft gestunken hat und nicht überhaupt nicht mehr gruselig war. Es war halt einfach leere Wohnungen.
Sebastian Hopp hat in seinem Buch 18 Etagen mehr Aussicht Fotos von vielem gemacht, was zurückgelassen wurde. Unter anderem sieht man
Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Betten, Schränke, Hantelstangen,
Koffer, Kleidung, Lampenschirme, Duschvorhänge, Kleiderbügel,
Blumentöpfe, Lattenroste, Heizlüfter, Ventilatoren,
Zeitungsständer, Einbauküchen,
Werkzeug, Spielzeug,
Plattenspieler,
Kartons,
Teppich,
Hamsterkäfig, Computer, Drucker, Monitore,
Geschirr, Besteck, Konserven,
Dose, Schuhe, Socken, Hemden, Hose,
Buch, Matratze, Brettspiel, Kabel,
Löffel, Tische, Kaffeetassen,
Telefonbuch, Perlenvorhang, Palmen,
Strand
und blaues Meer.
Also hier sehen wir ein großes Bild, das jetzt in der Ausstellung in der Ecke auf im Prinzip eine Fototapete gebracht ist, also sehr großformatig. Das ja, ist für mich irgendwie, kann man sagen, eins der Schlüsselbilder eigentlich von diesem Projekt. Zum einen, weil es eben der Blick in der Ecke ist, wo man sozusagen von der linken Seite aus die Wand sieht Und von der rechten Seite guckt man so ein grobes, ja, ein bisschen weniger als ein Drittel vom Bild über den Balkon nach draußen. Und was man dort draußen sieht, ist eben das Gebäude, was baugleich ist und auf der anderen Straßenseite steht und voll bewohnt ist. Das baugleiche Projekt, was eben funktioniert hat, was vermietet ist und eben nicht leerstehend und verkommen ist. Und auf dem Rest des Bildes, eben auf dem Interieurbereich, sieht man zum einen, dass es kaputt ist. Also natürlich, ja, Müll letztendlich. Neben dem Hochhaus gibt es dann eben noch die mittlere Ebene, die so ein, ich glaube, man nennt es Perlenvorhang, also ein Vorhang aus Perlen, der ein Bild zeigt. Und dort sieht man im Prinzip Palmen und Strand und blaues Meer. Also auch nochmal so dieses Kontrastprogramm von, ja, damals, so stelle ich mir das vor, Menschen, die eigentlich dachten, sie ziehen in eine schöne, sichere Wohnung. Die sagen, sie investieren für die Zukunft, denen wurde viel versprochen. Das ist für mich dieses Bild, ne? Strand, Palmen, alles ist schön und toll. Und dann eigentlich der Rest hier drumherum zeigt eben, dass es eben missglückt ist und nicht funktioniert hat.
Auf der Baustelle. Das Bodenniveau wird erreicht.
Erste Etage. Es fehlt nicht mehr viel. Und auch der Rest der Kielstraße 26 ist abgerissen und fortgeschafft.
Da guckt man halt immer da drauf von unserem Büro aus.
18 Etagen Abriss mit Darius. Designerkollektiv Unterdruck.
Das war schon auch irgendwie eigenartig, weil man so wirklich beim Arbeiten so live den Fortschritt dieses Abrisses sehen konnte. Also das Ding ist einfach so vor sich hingeschrumpft und irgendwann verschwand es dann so hinter den Baumwipfeln und dann war schon klar, okay, jetzt ist eigentlich vorbei. So, also jeden Tag kam man ins Büro und das war so ein Stück kleiner und das war schon eigenartig.
Dann haben wir noch eine Etage im Keller und dann müssen wir, wenn das raus ist, muss die Bodenplatte, die verbleibt im Gelände, die wird perforiert, sodass Regenwasser dadurch absickern kann.
18 Etagen Abriss mit Klaus Brückmann. Projektleitung Abriss.
Und dann wird noch ein bisschen aufgefüllt mit Schotter, ungefähr 80 cm auf der Bodenplatte, sodass man das Niveau der Tiefgarage erreicht. Und dann müssen wir noch ein bisschen Geländeanpassung machen. Und dann haben wir es eigentlich.
Hintergrund: die Ankaufsverhandlungen.
Die konkrete Geschichte hier ist ja die, die Stadt und das Land, das sich das mit angeguckt hat, die haben sich nicht getraut zu enteignen, sondern sie haben eine Ankaufsstrategie verfolgt. Und zwar deshalb, weil sie in ihrer internen Analyse dazu gekommen sind, dass sie in den Enteignungsverfahren zu viel Zeitverlust, zu viele Probleme haben und es eventuell für sie sogar teurer werden könnte, als wenn sie es im freien Ankauf machen.
18 Etagen Abriss mit Rainer Stücker, Mieterverein Dortmund.
Und das ist ja der starke Staat, guckt sich seine Instrumente an und stellt fest, dass man eigentlich verdammt schwach dasteht und dass man bei den Dingen, die scharfe Sachen wären, so, es wird ständig Enteignung für irgendwelche Straßen und sonst was, ne? Aber an dem Punkt sagt man dann, so, Enteignung für Abriss, oh, wie teuer ist das denn? Ne, wenn ich da meine sechsspurige Straße hinknalle, viel Geld plötzlich keine Rolle mehr, aber wenn ich nur für Abriss und eine Kita dahin zu bauen, ja, dann tut einem doch irgendwie das Geld weh und das ist natürlich schon bemerkenswert.
Die Entscheidung, das Hochhaus abzureißen, ist 2005 gefallen. Aber erst 16 Jahre später wurde mit dem Abriss begonnen. Warum hat das so lange gedauert? Und was genau ist in der Zwischenzeit passiert? 2007
Erstellung eines Rechtsgutachtens über die Handlungsoptionen der Stadt. Danach passiert erst mal 5 Jahre nichts.
2012
Klärung der Eigentumsverhältnisse, die sich als kompliziert und langwierig erweist.
2016
Beginn der Ankaufsverhandlungen, die sich auch als kompliziert und langwierig erweisen.
2019
Abschluss der Ankaufsverhandlungen. Letzte Beurkundung mit einem Eigentümer in der Ukraine.
2021
16 Jahre nachdem der Abriss beschlossen wurde, beginnen die Abrissarbeiten.
Die Stadt Dortmund übernimmt das Objekt. Der springende Punkt dabei: Wohnraum wird auf diesem Grundstück nicht mehr entstehen.
Wenn ich eine solche Immobilie kaufe und mit Banken über Ankaufspreise diskutiere und sage, ich möchte da wieder eine wertige Immobilie hinsetzen, wo ich Mieteinnahmen erziele, sagt Ihnen jede Bank, klar, kann man kaufen, aber dann steigt der Preis.
18 Etagen Abriss mit Susanne Linnebach. Amt für Wohnen und Stadterneuerung.
Und wir wollten ja den Preis auch so niedrig halten, dass wir überhaupt in der Lage sind, die Immobilie zu erwerben. Also, und das ist der Hintergrund. Die Verhandlung mit den Banken und den Eigentümern zu einem sehr niedrigen Toto. Also wir haben 50 Euro pro Quadratmeter gezahlt, haben so die Immobilie erworben. Aber wie gesagt, mit der Vereinbarung, es gibt eine öffentliche Nutzung und keine rentierliche Nutzung.
Mitarbeiter der Abteilung Stadterneuerung ermitteln zusammen mit einem externen Büro den Aufenthaltsort der 44 Eigentümer. Die Eigentümer sind auf der halben Welt verstreut und leben unter anderem in Berlin und Stuttgart, in der Ukraine, der Türkei, in Syrien und den USA.
Da ist Kreativität und auch Flexibilität damals gefragt gewesen, im Umgang mit den Leuten und ihren ganz individuellen Geschichten.
18 Etagen Abriss mit Sebastian Kröger, Abteilungsleiter Stadterneuerung und Quartiersentwicklung.
Auch teilweise, um dann irgendwann mal so eine sachliche Ebene zu erreichen. Weil wenn da jemand durch so einen überhöhten Kaufpreis gnadenlos über den Tisch gezogen worden ist und dann kommt die Stadt Dortmund und sagt, jetzt will ich dir hier deine Wohnung abkaufen, dann auch da spielt so ein psychologisches Moment irgendwie durchaus eine Rolle, weil wenn jemand 100.000 D-Mark investiert hat beispielsweise und jetzt erzähle ich dem, da ist aber nur noch ein Schrotthaufen von übrig und eigentlich ist deine Wohnung vielleicht 1.000 Euro wert, dann sagt der oder diejenige, naja, aber ich habe doch 100.000 Mark bezahlt und jetzt willst du mir 1.000 Euro anbieten, das geht doch gar nicht. Man kommt nicht mehr aus der Nummer raus und das Ansinnen der meisten war, viele waren glaube ich auch Werksarbeiter da in der Automobilindustrie, die haben sich ein bisschen was auf die Seite gelegt und die haben sich überlegt, was Gutes zu tun, wenn sie irgendwann mal aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden und haben dann mal so eine Kapitalanlage. Und all das ist ja völlig zerplatzt, ist ja überhaupt nicht aufgegangen so. Und es ist richtig viel Geld da reingeflossen und deshalb gibt's da oder gab es eine ganz, ganz viel Emotionalität an dieser Stelle. Ja, und auch ganz viel Wut. Wut auf die Banken, Wut auf die Stadt Dortmund, die ja auch weiter in Form der Stadtkasse die Grundbesitzabgaben kassiert hat. Wut auf die Stadt Dortmund auch, weil sie beordnungsrechtlich die Immobilie geschlossen hat und damit natürlich die Eigentümer auch daran gehindert hat zu vermieten. Dass es, ich sag mal, eine Handvoll Bankhäuser war, die da finanziert haben. Da will ich und kann ich auch gar keine kriminelle Energien unterstellen, aber ich glaube, wenn man da als Finanzier von solchen überteuerten Wohnungen in nicht guter Lage in Dortmund so viele Darlehen verteilt hat an Leute, die relativ kleines Kapital anzulegen hatten, da darf man dann oder habe ich dann schon auch mir die Frage gestellt, hätte das eigentlich von vornherein so laufen können und dürfen, ehrlich gesagt. Ja, weil so eine Bank als Finanzier eigentlich hätte sehen müssen, dass das leider überhaupt nicht passt an dieser Stelle. Und dennoch haben sie die Darlehen bewilligt und gut, es ist so geschehen.
Auf der Brache. Die Kielstraße 26 ist Geschichte.
Hier soll wieder gebaut werden, Kindergarten oder Polizeistation oder was es für Ideen gibt, keine Ahnung, das müssen andere gucken, dann würden wir es nicht mehr sehen. Aber bis dahin sieht es ein bisschen aus wie so eine offene Wunde. Ne?
Ist es ja auch.
Ist es auch, ja.
18 Etagen Abriss mit Klaus Brückmann. Projektleitung Abriss.
Habt ihr schon mal ein Loch gemacht in die Bodenplatte?
Ja, ist Nummer 2.
Wie dick ist die denn?
30, aber 40 Zentimeter ist.
Kommt ihr mit dem Hammer durch, also mit dem Meißel, oder müsst ihr bohren?
Mit dem Meißel, mit Hammer.
Okay.
Was muss denn jetzt noch gemacht werden hier?
Ja, die Bodenplatte bleibt drin. Und damit da Regenwasser, was nachher auf die Auffüllung fällt und versickern will, nicht da unten stehen bleibt auf der Bodenplatte, perforieren wir jetzt die Bodenplatte, dass es weiter durchsickern kann. Ansonsten ist das hier schon Endzustand und wird aufgefüllt.
Hintergrund, die Bruchteilsgemeinschaft.
Warum ist noch nichts passiert seit dem Abriss hier?
Das kann ich relativ einfach beschreiben, ohne da jetzt in die Untiefen rechtlicher Verflechtungen einzutauchen. Aber es ist so, der städtebauliche Missstand, so wie es technokratisch heißt, der ist beseitigt, weil das Haus ist verschwunden, es ist abgerissen, es ist getilgt. Aber es gibt eine sogenannte Bruchteilsgemeinschaft, die das ehemalige Haus oder das jetzige Grundstück des Hauses 26 mit den Nachbargebäuden und Nachbargrundstücken in Form einer Bruchteilsgemeinschaft verbindet.
18 Etagen Abriss mit Sebastian Kröger. Stadterneuerung und Quartiersentwicklung.
Diese Bruchteilsgemeinschaft wird, bin ich ziemlich sicher und optimistisch, in 2023 aufgelöst. Und dann kann ich auch unabhängig von der Mitwirkung der Nachbareigentümer über eine Neubebauung und Projektierung der hier für diese Fläche nachdenken. Also nachdenken kann ich auch vorher, aber dann kann ich es auch umsetzen.
Es gibt Leute, die damals behauptet haben, sie hätten das Ding in 3 Jahren abgerissen. Ich hab allen Wetten angeboten und gesagt, vor 10 Jahren schafft ihr das nicht. Weiter wäre ich aber auch nicht gegangen.
18 Etagen Abriss mit Rainer Stücker, Mieterverein Dortmund.
Aber dass durch diese Kombination sozusagen eine Schrottimmobilie sich 20 Jahre halten kann, bevor man als Stadt, Kommune, als Nachbarschaft sozusagen da wieder was entwickeln kann, ne? Das ist natürlich eine irre Herausforderung. Ne?
Die Kielstraße 26 ist verschwunden. 18 Etagen Hochhaus sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Aber
wir haben hier für jeweils eine Hälfte des Turms, des Horrorhauses, einen Bogen. Es sind also 2 DIN A4 Blätter. Und die sind wie so ein klassisches Pappmodell. Oder wie wenn man so eine Schachtel aus Pappe bauen wollen würde. Gibt es halt Faltkanten und so Klebelaschen. Und dann muss man die ausschneiden und an den richtigen Stellen falten. Und dann kann man sich dann gibt es jeweils immer eine Hälfte des Turms als Modell. Und das klebt man dann noch aneinander. Das kommt nachher an das. Da, wo. So, zack. Und dann hat man eben ein kleines Modell des Horrorhauses, das man sich irgendwo zu Hause hinstellen kann. Und man sieht schon, es ist ungefähr so. Ja, wie hoch ist das? So handhoch. Ich habe eine große Hand, aber ja. Die Nachfrage ist groß nach dem Bastelbogen und gerade jetzt, wo das Horrorhaus leider verschwindet, ist es irgendwie auch eine schöne Erinnerung daran und es lebt im Kleinen weiter bei uns.
Etagen Abriss. Wie Wohnraum vor die Hunde geht. Feature von Sascha Hundes. Es sprachen
Jonas Beck, Luana Bellinghausen und Daniel Berger. Technische Realisation: Olaf Dettinger und Sebastian Nohl. Regieassistenz: Tim Müller. Regie, Komposition und Sounddesign: Sascha Wundes. Redaktion: Leslie Rosin und Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.
Und noch eine kleine Werbung hintendran. Jetzt ebenfalls online. Arthouse Doku. Eine wunderbare Reihe besonders aufwendig gestalteter Dokumentationen von ARD und Deutschlandfunk. Intelligent kollagierte Geschichten, soundfette Audios. Arthouse Doku, der anspruchsvolle Dokumentarfilm für die Ohren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.